Jeder Engel hat daher eine vollkommene menschliche Gestalt.
Dauer des Abschnittes etwa 10 Minuten.
In den beiden vorhergehenden Abschnitten ist gezeigt worden, dass der Himmel als Ganzes ebenso wie jede einzelne himmlische Gesellschaft einen Menschen darstellt. Aus dem Zusammenhang der dort angeführten Ursachen geht hervor, dass dies auch für jeden einzelnen Engel gilt. Wie der Himmel Mensch ist in größter Form, jede Gesellschaft des Himmels in kleinerer, so der Engel in der kleinsten. Denn in der vollkommensten, also in der himmlischen Form, liegt ein Ebenbild des Ganzen im Teil und des Teiles im Ganzen. Dem ist aber deshalb so, weil der Himmel eine Gemeinschaft ist, die alles, was sie hat, mit jedem ihrer Mitglieder teilt, während umgekehrt jedes Mitglied alles aus dieser Gemeinschaft empfängt, was es hat. Ein Engel ist ein Himmel in kleinster Gestalt, weil er ein Empfänger aller himmlischen Dinge ist, wie dies im entsprechenden Abschnitt gezeigt wurde. In dem Maße, wie der Mensch den Himmel in sich aufnimmt, ist er ebenfalls ein solcher Empfänger, ein Himmel und ein Engel. Dies wird in der Offenbarung folgendermaßen ausgedrückt. Er maß die Mauer des heiligen Jerusalem, 144 Ellen, das Maß eines Menschen, das heißt eines Engels. Jerusalem ist hier die Kirche des Herrn und im höheren Sinne der Himmel, die Mauer, das Wahre, das gegen den mutigen Angriff des Falschen und Bösen schützt. Die Zahl 144 bezeichnet den Inbegriff aller Wahrheiten und des Guten, das Maß dessen Beschaffenheit. Im Menschen aber ist all dies im Allgemeinen und im Besonderen verwirklicht, in ihm ist somit der Himmel. Weil auch der Engel dadurch Mensch ist, darum heißt es das Maß eines Menschen, das heißt eines Engels. Dies der geistige Sinn jener Worte, wer würde ohne ihn verstehen, dass die Mauer des heiligen Jerusalem das Maß eines Menschen, das ist eines Engels sein soll. Doch nun zur Erfahrung. Ich habe tausendmal gesehen, dass die Engel menschliche Gestalten oder Menschen sind, habe ich doch als Mensch zu Mensch mit ihnen gesprochen, bald mit einem Einzelnen, bald mit vielen in Gesellschaft. Ich konnte auch durchaus nicht bemerken, dass sie von besonderer Gestalt gewesen wären. Zuweilen habe ich mich darüber gewundert, und damit man nicht sagen möge, es sei eine Täuschung oder ein Fantasiegebilde, dürfte ich die Engel im Zustand vollen Wachsens bzw. im Vollgefühl meines Körpers und bei klarem Bewusstsein sehen. Ich erzählte ihnen auch öfters, dass die Menschen in der Christenheit so wenig über die Engel und Geister wüssten, dass sie sie für Geistwesen ohne Form und für bloße Ideen hielten, von denen sie sich keine andere Vorstellung machten, als von etwas Ätherischem, dem Lebenskraft innewohnen. Weil sie ihnen daher nichts Menschliches zuerkennten, außer der Denkfähigkeit, nehmen sie auch an, Engel könnten nicht sehen, weil sie keine Augen, nicht hören, weil sie keine Ohren hätten, und nicht reden, weil ihnen Mund und Zunge fehlten. Hierauf entgegneten die Engel, sie wüssten wohl, dass in der Welt viele diesen Glauben teilten, und dass er vor allem bei den Gelehrten und sogar bei den Geistlichen verbreitet sei. Und darüber wunderten sie sich besonders. Sie sahen die Ursache darin, dass die Gelehrten aus dem Sinnlichen des äußeren Menschen über diese Dinge denken, sie daher die Urheber dieser Vorstellung von Engeln und Geistern seien und sie zuerst ausgebrütet hätten. Wer aber aus einem solchen Denken urteilt und nicht aus innerer Erleuchtung und aus jener Ahnung, die einem jeden eingepflanzt ist, muss notwendigerweise auf solche Funktionen verfallen, weil das Sinnliche des äußeren Menschen nichts anderes erfasst als Natürliches, nichts, was über die Natur hinausgeht, folglich überhaupt nichts von der geistigen Welt. Von ihnen als den Urhebern ging die falsche Engelvorstellung auf andere über, die sich keine eigenen Gedanken machten, sondern denen ihrer Vorbilder folgten. Wer aber einmal fremde Ideen und Meinungen zu seinem Glauben macht und sie erst nachher mit seinem Verstand beurteilt, kann nur schwer wieder davon abgehen. Die meisten beruhigen sich deshalb damit, diese Vorstellungen zu bekräftigen. Weiter erklärten die Engel, dass Menschen einfältigen Herzens und Glaubens nicht in solchen Vorstellungen von den Engeln befangen seien. Sie hätten ihnen aus dem Himmel eingepflanzten Ahnungen nicht durch falsche Gelehrsamkeit geschadet und sich auch nichts Gestaltloses vorstellen können. Daher werden auch die Engel in den Kirchen von Bildhauern und Malern immer als Menschen dargestellt. Über das aus dem Himmel eingepflanzte sagten die Engel, es sei das Göttliche, das bei all denen einfließt, die im Glauben und im Leben gut sind. Nach all meiner Erfahrung, die nun schon viele Jahre andauert, kann ich sagen und versichern, dass die Engel ihrer Gestalt nach in jeder Hinsicht Menschen sind, dass sie Gesicht, Augen, Ohren, Brust, Arme, Hände und Füße haben, dass sie sich gegenseitig sehen, hören, miteinander reden, mit einem Wort, dass ihnen gar nichts fehlt, was zu Menschen gehört, außer dass sie nicht mit einem materiellen Leib überkleidet sind. Ich habe sie in ihrem Licht beobachtet, welches das hellste Tageslicht in der Welt um viele Grade übertrifft, und in diesem Licht waren all ihre Gesichtszüge bestimmter und deutlicher zu sehen als die Gesichter der Menschen auf Erden. Es wurde mir erlaubt, einen Engel des innersten Himmels zu sehen. Sein Antlitz war noch schöner und glänzender als das der unteren Engel. Ich betrachtete ihn genau, und er hatte eine menschliche Gestalt in aller Vollkommenheit. Man muss jedoch wissen, dass der Mensch die Engel nicht mit den Augen seines Körpers, sondern nur mit den Augen seines Geistes sehen kann, weil diese in der geistigen Welt ist, alles zum Körper Gehörige dagegen in der natürlichen Welt. Gleiches sieht Gleiches, weil es Gleichem entstammt. Überdies weiß jeder, dass das Gesichtsorgan des Körpers, das Auge also, so grob ist, dass es nicht einmal die kleineren Gegenstände der Natur ohne Hilfe optischer Instrumente erkennt. Wie viel weniger vermag es daher, die Dinge der geistigen Welt auszumachen, die sich über der Sphäre der Natur befinden. Dennoch kann der Mensch diese Dinge sehen, wenn er dem Auge des Körpers entrückt und ihm das Gesicht seines Geistes geöffnet wird. Dies geschieht auch augenblicklich, wenn es dem Herrn gefällt, dass der Mensch geistige Dinge erblicken soll. Der Mensch meint dann nur, dass er sie mit den Augen seines Körpers erblicke. Auf diese Weise wurden die Engel von Abraham, Lot, Manoach und den Propheten gesehen, ebenso auch der Herr nach der Auferstehung von den Jüngern. In gleicher Weise habe auch ich die Engel gesehen. Weil die Propheten auf diese Weise sahen, nannte man sie Seher oder Männer, denen die Augen geöffnet sind. Wie 1. Samuel, Kapitel 9, Vers 9 und 4. Mose, Kapitel 24, Vers 3. Sie so sehend zu machen, hieß die Augen öffnen, wie dies dem Gehilfen Elischas geschah, von dem man liest. Elisha betete und sprach, Jehova, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Und als Jehova die Augen seines Gehilfen öffnete, da sah er und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Wagen rings um Elisha her. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 17. Einige gute Geister, mit denen ich ebenfalls über diesen Gegenstand sprach, bedauerten von Herzen, dass in der Kirche eine derartige Unwissenheit hinsichtlich des Zustandes der Himmel und in Bezug auf Geister und Engel herrsche. Unwillig erklärten sie, ich solle doch auf alle nur mögliche Art und Weise berichten, dass sie nicht gestaltlose Geistwesen oder Luftgebilde seien, sondern Menschen in voller Gestalt, die ebenso sehen, hören und empfinden wie die Menschen in der Welt.